Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Das Buch hier, das hat einen Buchtitel, der klingt wie eine Scheidung, wie eine förmliche Aufkündigung. Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, so lautet er. Nach dem Motto, hat eh keinen Sinn. Oder wie ist das gemeint, was die 29 Jahre alte Journalistin Rennie Edo-Lodge hier in Buchform aufgeschrieben hat? Sie kommt aus London, ihre Mutter aus Nigeria, sie ist also schwarz und will nicht mehr mit Weißen reden. Tja, bedeutet es das? René Agiga hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Hallo.
Das ist ja ein paradoxer Titel. Irgendwie will sie ja wohl doch reden, sonst hätte sie dieses Buch nicht geschrieben, oder?
Ja, das ist so ein, also man könnte sagen, das ist ein performativer Selbstwiderspruch. Ein 200 Seiten starkes Buch, über dem drüber steht, ich will nicht mehr drüber reden. Mhm. Also es ist ein Paradox. Die eine Seite des Paradoxes ist das, was dieser Titel aussagt. Ich möchte nicht mehr drüber reden über Hautfarbe, und zwar mit Weißen. Und auf der anderen Seite eben dieser ganz, ganz lange Text, der dann kommt, und der ist ja nichts anderes als der Beginn eines Gesprächs, mit wem auch immer dann genau, jedenfalls glaube ich ganz tief an den Satz, man kann nicht nicht kommunizieren, und diese Sorte von Buch ist natürlich schon auch Kommunikation. Und man muss auch sagen, dass sie das sogar explizit macht, dieses Paradox, denn sie startet in das Buch eben nochmal mit der Wiederholung dieses warum ich das nicht mehr will eigentlich. Und dieses ganze erste Kapitel endet aber mit folgenden Sätzen, die zitiere ich jetzt einfach mal. Ich werde nie aufhören, über Hautfarbe zu sprechen. Jede Stimme, die sich gegen Rassismus erhebt, kratzt an seiner Macht. Wir können es uns nicht leisten zu schweigen. Punkt. Dieses Buch ist ein Versuch zu sprechen. Punkt. Das sind irgendwie so, also das sind eher Ausrufezeichen eigentlich, kämpferischer Einstieg in ein Gespräch, von dem man nicht ganz genau weiß, was die Gesprächspartner sind. Sicher ist inzwischen, dass es sehr, sehr viele sind, denn das Buch ist zumindest in England ein Bestseller geworden.
Ja, das geht richtig ab. Und das basiert zu weiten Teilen auf einem Blog-Eintrag, den Rennie Edo-Lodge 2014 geschrieben hat. Und auch der ging schon ab. Und darauf basiert jetzt also dieses Buch. Wie erklären Sie sich das? Diesen Hype?
Genau, dieser Blog-Eintrag, der hat ganz offensichtlich online wahnsinnige Resonanz bekommen, und mich erstaunt nicht, dass das so eine große Publikumsresonanz bekommen hat. Das ist einfach ein Thema, das natürlich in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren doch einfach spürbar an Relevanz und an Dringlichkeit bekommen hat. Was ich überraschender finde an dieser Buchwerdung, ist, dass das Buch, als Format auch total gut gelungen ist. Das ist von großer Geschlossenheit, dieses Buch als Buch, also über diese 200 Seiten. Es liest sich, naja, fast organisch. Also es hat was Zwingendes, was Zwingendes. Und das ist jetzt nicht so selbstverständlich bei Büchern, bei Sachbüchern, die man mal schnell aus irgendwelchen Medien, Blogs oder TV-Talkshows oder sowas gewinnt. Dieses Buch ist ein richtiges Buch geworden.
Kommen wir jetzt mal auf diesen Kerngedanken. Warum will denn Rennie Edo-Lodge eigentlich nicht mehr so richtig mit Weißen über Hautfarbe reden?
Ah, da hat sie eine ganz kurze Antwort eigentlich drauf. Sie will mit Weißen nicht mehr über Hautfarbe reden, wegen der Verleugnung, derer sich die Weißen schuldig machen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass Hautfarbe oder im englischen Original Race, das klingt nochmal anders, dass das keine Rolle spiele. Also die Resonanz, auf die sie meistens trifft, wenn sie Racial-Fragen, also ethnische Fragen oder Hautfarbenfragen zum Thema macht, bei Weißen ist ganz, ganz oft, ach, das gibt's doch eigentlich gar nicht, das ist Geschichte und ich bin ein liberaler, aufgeklärter Mensch und das gibt's gar nicht. Und diese Nicht-Nachdenklichkeit, dieses Wegschieben und dieses Nicht-Anerkennen eines Problems, das strukturell Gesellschaften durchzieht, das ist für Rennie Edo-Lodge ein derartiges Frustrationserlebnis gewesen, dass eine ihrer Reaktionen eben diese scharfe Grenzsetzung war. Ich mache das nicht mehr.
Kantet sie da mit einer richtigen Polemik gegen, oder wie ist das Buch aufgebaut?
Also insgesamt hat das Buch polemische Einsprengsel, obwohl ich würde das am Ende nicht polemisch nennen, sondern ich würde das ein aktivistisches Buch nennen. Ein Buch, in dem sowohl die Analyse der Gesellschaft als auch das politisch-aktivistische fast in eins fallen. Also ein sehr energiegeladenes Buch.
Dieses Buch kommt natürlich nicht umhin, mit bestimmten Begriffen zu operieren, die vielleicht auch zu Missverständnissen einladen. Einer dieser Begriffe ist das weiße Privileg, das White Privilege, das ich genieße, egal ob ich will oder nicht. Was ist das für ein Begriff?
Ja, White Privilege, das ist ein zentraler Begriff dieser Sorte von antirassistischer Analyse, um auf die Gesellschaft zu gucken, um Rassismus zu erklären. Vielleicht ist ganz wichtig zu verstehen, dass in dieser Perspektive Rassismus nicht das Problem ist von Einzelnen, nicht das Problem von Individuen. Und es geht nicht darum, einzelnen Leuten zu sagen, dass sie in der Tiefe ihres Herzens glauben, dass bestimmte Ethnien weniger wert sein als andere. Es geht eher darum, dass man an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft beobachten kann, dass bestimmte abweichende Personen und Personengruppen schlechter behandelt werden, dass es einfach der Fall ist. Beispielsweise von der Polizei, um nur mal ein abgekürztes Beispiel zu nehmen. Das ist so ein bisschen der Rassismusbegriff in ganz, ganz kurzen Sätzen. Und White Privilege ist eigentlich in einem Wort gesagt verschont sein von den negativen Folgen des Rassismus. Also wer nicht betroffen ist von rassistischen Behandlungen, der genießt eigentlich White Privilege. Und damit geht einher der Mangel an Selbstwahrnehmung, also nicht gut sehen zu können, dass man aus einer weißen Perspektive spricht, denkt, sieht, wahrnimmt. Und das ist deshalb so schwierig, weil in den westlichen Gesellschaften, Stichwort Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Filmgeschichte, einfach die ganze Kulturgeschichte so stark geprägt ist von weißen, männlichen, bürgerlichen Blickwinkeln, dass, wenn man teilhat an diesem Blickwinkel, es sehr, sehr viel schwieriger ist, zu sehen, dass man überhaupt einen Blickwinkel hat, dass man überhaupt aus einer bestimmten Perspektive wahrnimmt. Und genau, es ist schwieriger, das zu sehen, weil es eben so dominant ist, als wenn man aus abweichenden Perspektiven schaut.
An dieses Nicht-Wahrnehmen, Nicht-Sehen-Können schließt der zweite Begriff an, den ich gerne geklärt haben möchte von Ihnen, nämlich den der Farbenblindheit.
Ja, der Farbenblindheit, der bekommt in diesem Buch ein paar Absätze heftigster Polemik ab, die ich ganz gut nachvollziehen kann. Farbenblindheit, damit ist gemeint eine Haltung nicht zuletzt von liberalen, aufgeklärten, wohlmeinenden, moderaten Weißen, die beispielsweise in den 60er Jahren der Bürgerrechtsbewegung in den USA Teil der schwarzen Bürgerrechtsbewegung sind und zunächst mal ganz offenherzig und aufgeschlossen sind. Und deren zentraler Satz, den umschreibe ich jetzt mal mit: Ach, ich sehe doch gar nicht, dass du schwarz bist. Ich sehe gar keinen Unterschied. Du bist doch so wie ich. Wir haben doch gar kein Problem. Wir behandeln dich genauso wie uns selbst und sagen das Richtung schwarz. Der Punkt von Rainey Edo Lodge ist, dass exakt dies ausradiert die Privilegierung des weißen Blicks, dass die nicht wahrhaben will, dass beispielsweise Schwarze oder andere People of Color ihr ganzes Leben eben anders behandelt werden, benachteiligt werden, diskriminiert werden und zum Teil richtig ausgeschlossen werden. Und alleine schon diese Erfahrung, ein Leben lang zu machen, unternimmt natürlich was mit Identitäten. Und dies nicht anzuerkennen, diese Erfahrung nicht anzuerkennen, das ist gemeint mit Farbenblindheit, weil sie einfach tatsächlich nichts von ihrer Perspektive weiß. Das heißt, eigentlich ist in der Perspektive dieses Buches Farbenblindheit ein Instrument des strukturellen Rassismus. Eine ganz tiefsitzende Verleugnung von rassistischen Denk- und Handlungsweisen und Verhaltensweisen, die verankert sind. Es gibt sogar eine Zuspitzung noch in diesem Buch, die ich total interessant fand, nämlich wenn es gemischte Paare gibt, interethnische Paare, schwarz und weiße Paare, die dann ein Kind haben, das trotz allem People of Color ist, dann beobachtet sie nicht selten, dass diese Paare eben versuchen, farbenblind zu sein, mit bestem Wissen und Gewissen. Aber das ist in Wirklichkeit problematisch, weil dieses People of Color Kind trotz allem Erfahrungen von Abweichung macht.
Überzeugt Sie das?
Mich überzeugt das im Kopf zu 100%. Das ist eine äußerst plausible Zuspitzung.
Aber?
Ich muss, ja genau, Sie hören schon ein Aber. Ich muss gestehen, dass ich als Leser mich nicht zuletzt bei diesem Thema manchmal so ein bisschen unbehaglich fühlte. Deshalb, weil ich mich dabei ertappe, selbst nicht so selten farbenblind zu sein. Also einerseits gibt es andere Leute, in deren Fremdwahrnehmung höre ich immer wieder, sie sähen doch keinen Farbunterschied. Und andererseits muss ich sagen, dass ich selbst auch viele Lebenszusammenhänge habe, in denen für mich Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle spielt. Also ich farbenblind bin so. Und wenn man das jetzt kurz schließt mit dem Urteil und der Analyse von Rainey Edo Lodge, der ich intellektuell total folgen kann und die ich rein auf den Kopf beschränkt völlig richtig finde, dann kann einem gruselig werden, weil das eine so eine Stelle ist, die dieses Buch, glaube ich, aber auch will, nämlich dass Leser verunsichert werden und unbehaglich ins Nachdenken kommen, wo sie selbst teilhaben an strukturell rassistischen Verhaltensweisen.
Und wie dieses Buch Sie verunsichert hat und ich muss sagen, auch mich ein bisschen verunsichert hat, dieses Buch Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche von Rainey Edo Lodge, das ist der Grund, weshalb wir gleich noch weiterreden wollen, nämlich darüber, was das Buch eigentlich mit uns gemacht und in uns ausgelöst hat.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Als ich Sie gefragt habe, ob Sie das Buch rezensieren wollen, da haben Sie erst ziemlich gezögert, ziemlich lange, mehrere Tage. Warum?
Also ich meine, die erste Antwort ist ganz schnell gegeben, ist nicht mein Fachgebiet. Also ich bin kein Experte in Postcolonial Denken, ich bin kein Experte in Critical Whiteness Denken. Das war das Erste. Es gibt so zwei, drei Themen, in denen fühle ich mich zu Hause, weil ich ein paar Sachen gelesen habe. Dies zählt zunächst mal nicht dazu. Zweiter Punkt ist, ich fühle mich von dem Thema dieses Buches naturgemäß selbst betroffen. Denn mein Vater ist Westafrikaner, meine Mutter ist Deutsche und das sieht man mir an. Das heißt, das Thema dieses Buches hat was mit meinem Leben zu tun, ohne dass ich ganz viel darüber nachgedacht und ganz viel darüber gelesen habe, sondern eher so am Rande und wenn es mir mal passte. Und da dachte ich, dann muss ich jetzt öffentlich dazu sprechen, nicht unbedingt.
Mich hat das Buch ja auch durchaus ein bisschen verunsichert, aber ehrlich gesagt auf eine gute Art und Weise, weil ich dachte, da tut mir vielleicht, der ich keinen westafrikanischen Vater habe, so ein bisschen Verunsicherung ganz gut. Ich war aber überrascht, dass Sie auch so eine Verunsicherung gespürt haben. Wo rührt ja. die her? Ist das nur dieses öffentliche Drüberreden?
Nee, also ein Beispiel haben wir tatsächlich im ersten Teil unseres Gesprächs schon berührt. Das ist dieses Thema Farbenblindheit. Farbenblindheit wäre das Nichtzulassen von racial oder ethnischer Differenz. Das Nichtsehen, das die Behauptung, das gibt's eigentlich gar nicht. Dies kritisiert Mrs. Ado Lodge mit den besten Argumenten und ich schließe mich denen total an. Es ist falsch, das nicht zuzulassen. Und es kann sogar, wie ich aus Erfahrung sagen kann, wirklich was mit Nicht-Anerkennung zu tun haben, wenn man das zu hören kriegt, hey, es gäbe doch gar kein Problem. Auf der anderen Seite ist das gleiche Thema etwas gewesen, wozu ich auch ganz andere Erlebnisse habe. Ja, sagen wir von Farbenblindheit. Also einfach so Situationen, in denen Hautfarbenfragen oder ethnische Fragen überhaupt gar keine Rolle spielten. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt gewesen, der mich stark verunsichert hat. Also einfach die Frage, ist das jetzt der Rassist in mir oder ist das jetzt so ein spürbares, strukturell rassistisches Element, an dem ich derart teilhabe, was es ja auch geben muss. Denn eine der, wie ich finde, zutreffenden Thesen dieses Buches ist, dass niemand sich prima facie frei machen kann von solchen Dingen. Übrigens auch Betroffene von Rassismus nicht, denn die sind ja auch sozialisiert mit weißen Geschichten. Beim immer mehr drüber nachdenken und auch das viele Nachdenken hat ja was zu tun mit produktiver Verunsicherung, wenn Sie so wollen, bin ich allerdings auf den Gedanken gekommen, dass ich ein bisschen kleine Freiheitsräume für Farbenblindheit dann doch auch mir erhalten möchte. Denn so zutreffend ich die Analyse dieses Buches finde, so schonungslos ich ihren Blick auf unsere Gesellschaften finde, so geschlossen finde ich dieses System auch auf eine Weise. Also ich finde diesen Blick analytisch total zutreffend und richtig und erhellend. Was nach meiner Einschätzung aber gefährlich wäre, wäre dies kurz zu schließen mit Alltagserlebnis und mit Lebensvollzug. Ich glaube, da ist es manchmal ganz gut, entweder die Perspektive komplett zu wechseln, eine andere zu nehmen oder auch mal gar keine zu haben.
Sie haben jetzt gerade ganz, ganz, ganz vorsichtig so ein paar Freiräume für Farbenblindheit eingefordert. Das ist nicht ganz ohne, sowas zu fordern, denn ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Debatten sehr, sehr nervös verlaufen. Ich habe beobachtet, als das deutsche Buch noch in Vorbereitung war und es darum ging, wie denn eigentlich der Titel übersetzt wird ins Deutsche. Im Original heißt es nämlich Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Und Race ist natürlich nicht dasselbe wie die Hautfarbe im Deutschen. Der Verlag hat, bevor das Buch überhaupt heraus war, Ärger bekommen. Die deutsche Übersetzung Hautfarbe würde das Problem verharmlosen. Und das Ganze hörte eigentlich erst auf, als Rennie Ado Lodge sich selbst einschaltete und twitterte, nein, nein, ich kenne den deutschen Titel und ich bin damit völlig einverstanden. Wie nervös erleben Sie diese Diskussion?
Ja, enorm nervös. Also diese Aufregung um den Buchtitel. Erklären kann ich mir den mühelos. Das Wort Hautfarbe klingt natürlich sehr viel harmloser als Race, wie Sie gerade schon gesagt haben, also als wenn es um Hautfarbe, das klingt fast schon, als wäre es eine kosmetische Frage. Gemeint sind aber natürlich tiefsitzende kulturelle Prägungen, die auch beispielsweise was mit Habitus zu tun haben oder so wie mit geronnenen Verhaltensweisen zu tun haben. Auf der anderen Seite war es eben in der deutschen Sprache, wäre es in der deutschen Sprache nicht ganz unproblematisch gewesen, das einfach mit Rasse zu übersetzen aufgrund der vor allem deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Insofern kann ich mir erklären, dass man sich entscheiden musste, einfach zwischen zwei suboptimalen Lösungen. Ich finde das aus pragmatischen Gründen okay, die Lösung, die der Verlag und die Autorin getroffen haben. Die Übersetzung ist einfach insgesamt an vielen Stellen nicht sehr elegant und bietet überflüssige Angriffsflächen. Aber das würde ein bisschen zu weit führen hier.
Jenseits dessen, ich kann bilanzieren, bin froh, dass es das Buch gibt, gerade weil es mich verunsichert hat. Wie geht's Ihnen? Sind Sie froh, dass das Buch erschienen ist?
Ich bin absolut froh, dass dieses Buch erschienen ist, weil es einen so sehr ins Nachdenken bringt. Freiräume nicht unbedingt für Farbenblindheit, wie Sie gerade zusammengefasst haben, das versuche ich nochmal kurz klarzustellen, sondern Freiräume für die Analyse mal sein zu lassen, dieses strenge Analyse-Raster beiseite zu schieben und bestimmte Fehler zuzulassen und damit auch vielleicht ein bisschen der Anspannung und der Nervosität dieser Debatte, nicht zuletzt auf Social Media, die ein bisschen zu entspannen, also dann und wann Lockerungsübungen zuzulassen, das könnte ganz hilfreich sein.
René Jagiga über das Buch »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche« von Renny Edo Lodge. Das kostet 18 Euro und ist im Tropenverlag bei Klett-Cotta erschienen. Dankeschön.
Zu danken.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.